Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews. Präsentiert euch das deutsch-österreichische Trio Tobias Ruf, Louis Holuch und Gernot Clement.
Teil 2 des großen Saisonrückblicks bei der Flugshow. Auch heute werden wieder die Flugshow-Oscars verliehen. Und wir drei sind immer noch da. Ich bin Tobias Ruf und Gernot und Louis, ihr beide seid auch noch da. Und ja, Männer, wir haben schon auf die Saison der Damen zurückgeblickt. Hört's da wirklich nochmal gerne rein. War eine sehr coole Sendung. Da haben wir von Überraschungen, von Enttäuschungen, von fantastischen Flügen gesprochen und haben unseren Adler des Jahres und der Saison gekürt. Das wollen wir jetzt auch bei den Herren tun, beginnen diesmal aber mit zwei News, die uns erreicht haben. Und zwar, es ist für Gernot Clement wieder Zeit, sich an eine Skiflugschanze zu stellen und zu schlafen, denn die Skiflug-WM kehrt zurück an den Kulm. Gernot, weißt du schon, auf wessen Schultern du diesmal sitzen wirst und einpennen wirst?
Nee, ich habe mir jetzt als Ziel gesetzt, dass ich derjenige bin, der jemanden auf der Schulter trägt und der dann auf mir schläft. Oder die. Schauen wir mal, ob ich es hinkriege.
Okay, also Gernot, die Uhr tickt. Du musst bis 2024, wenn dann die Skiflugwärme am Kulm ist, musst du Vater werden oder Onkel sein.
Wenn nicht, borge ich mir eins aus. Das kriegen wir hin.
Du kannst ja die Gerti im Notfall nehmen. Ja?
Das geht auch.
Aber bring viel Leckerli mit, gell?
Lammwurst, oder?
Lammwurst. Mag die Gerti. Allerbeste, unser Osterlamm. Genau, also die Skiflug-WM findet 2024 am Kulm in Österreich statt. Hätte eigentlich in Harrachov sein sollen, in Tschechien. Dort gibt es Schanzenprobleme und ich glaube, Luis, das tschechische Skispringen hat derzeit nicht nur Schanzenprobleme in Harrachov. Es sind leider keine guten Nachrichten für eine Nation, die ja tatsächlich auch sehr, sehr große Erfolge gefeiert hat in der Sportart.
Ja, absolut. Und diese Schanzenthematik in Harrachov begleitet uns ja jetzt schon einige Jahre. Also wir erinnern uns alle noch, glaube ich, ganz gut daran, wie 2014 diese windumtoste Skiflug-WM dort stattgefunden hat. Ja, auch nur mit 2 Durchgängen im Einzel. Und der Teamwettbewerb konnte ja erstmals in der Geschichte der Skiflug-WM gar nicht ausgetragen werden. Hätten wir damals schon gewusst, dass das quasi das letzte Jahr ist, in dem die Skiflugschanze zumindest noch in Betrieb ist, das hätten wir auch nicht unbedingt glauben wollen, aber der Zustand der Anlage ist tatsächlich verheerend und man muss sagen, Harrachov hat schon im Oktober 2019, ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, diese Skiflug-WM abgegeben, weil sie wussten, wir kriegen die Schanze in den nächsten 4,5 Jahren einfach nicht mehr hin. Und ja, das spricht im Grunde genommen schon Bände. Zumindest was die kleineren Schanzen am berühmt-berüchtigten Teufelsberg angeht, sieht es ein bisschen besser aus. Die hat man jetzt so notdürftig wieder hinbekommen. Ja, aber dass die größte der Schanzen da wieder in Betrieb gehen wird, nicht so wirklich realistisch. Es mangelt am Geld, nicht nur was diesen Schanzenbau angeht, sondern halt auch die tschechische Nationalmannschaft, wo es ja jetzt zu dieser Saison oder zur nächsten Saison dann wieder einen Trainerwechsel geben wird. Also ja, es sieht nicht gut aus und es wird sich allzu schnell auch nichts ändern, leider Gottes.
Absolut. Keine guten Nachrichten, auch im Hinblick auf die Zukunft. Gute Nachrichten aber gibt's von Daniel André Tande. Luis, wir haben letzte Woche ausführlich über diesen schlimmen Sturz in Planitza gesprochen. Jetzt ist es aber so, dass er nach Hause darf.
Ja, richtig. Ging jetzt alles doch ein bisschen schneller, als man vielleicht erwarten konnte. Er ist ja kurz nach unserer Aufnahme im Prinzip ja dann mehr oder weniger ja wieder wach geworden, hat sich dann auch direkt mit seinen Liebsten, mit seinen nächsten Angehörigen direkt ausgetauscht. Die Zeichen waren alle super positiv. Er ist dann im Laufe der Woche von der Intensivstation ins Traumazentrum in der Uniklinik Ljubljana verlegt worden und jetzt aber wohl mit einem medizinischen Transport wieder nach Norwegen zurück, da natürlich auch erstmal in eine Klinik, aber es ist zumindest schön, dass er das Osterfest jetzt quasi in seinem Heimatland verbringen konnte. Und wir hätten das ja selber nicht unbedingt für möglich gehalten, dass es doch so gut und so schnell verläuft. Die guten Nachrichten reißen bei ihm zum Glück nicht ab und hoffen natürlich, dass das auch so weitergeht.
schönes Ostergeschenk für alle Skisprungfans. Und ja, er hat schon auch gesagt, so schnell wird man ihn nicht los. Er hat, glaube ich, noch Bock auf Skispringen. Das sind die coolen Nachrichten. Und bleiben wir doch bei positiven Aspekten und fangen an mit unseren Skiflug-Oscars und beginnen mit der Überraschung des Jahres. Luis, du darfst anfangen. Und wer ist denn deine Überraschung der Saison 2020-21?
Ja, das mag jetzt vielleicht ein bisschen verwundern, weil wir in der letzten Folge hattest du ja Marita Kramer als große Überraschung mit der Begründung, dass diese Leistungsexplosion nicht vorhersehbar war. Ich hatte ja jemand anderes, wenn ihr wissen wollt, wen, hört gerne nochmal rein. Aber ich wende jetzt tatsächlich die gleiche Argumentation an wie du seinerzeit, denn mit dieser Leistungsexplosion habe ich nicht gerechnet, denn ich nominiere als meine Überraschung der Saison Halvor Egner-Granerød. Also wenn mir vor der Saison jemand gesagt hätte, och, ja, der gewinnt ganz locker flockig den Gesamtweltcup mit 11 Saisonsiegen, das hätte ich gesagt, eher nicht, glaube ich nicht. Aber ähnlich wie Marita Kramer war auch er phasenweise im vergangenen Winter in seiner eigenen Liga unterwegs. Auch so ein bisschen der Unvollendete, also man erkennt durchaus Parallelen, denn mit einer WM-Einzelmedaille hat es ja für ihn aus bekannten Gründen nicht sein sollen. Das ist für mich die große Überraschung der Saison.
Ich bin als nächstes dran, schließe mich an mit einer klitzekleinen Korrektur, Luis. Er ist Vize-Weltmeister im Skifliegen und Skiflug-Weltmeister mit dem Team. Marita Kramer hat natürlich mit dem Team auch die Medaille geholt und es haben auf den Skiflug-Weltmeistertitel aber witzige 0,5 Punkte gefehlt. Also er hat schon ein bisschen Edelmetall auch zu Hause und alles andere hast du gesagt, irre, Wahnsinn. Er hat diesen Weltcup, ja, hat sie alle zerlegt. Er hat das sowas von dominiert und ist so krass weggesprungen. Für mich auch, was ich sehr, sehr beeindruckend fand, dass er als natürlich Topfavorit zur Vierschanzentournee fährt, dass es dort nicht funktionieren will und dass es dann wieder in den Weltcup-Modus geht, er umswitcht und wieder Dinger reihenweise weggewinnt. Also da waren ja teilweise 3, 4, vielleicht waren es sogar 5, ich habe irgendwann den Überblick verloren, Springen, die er einfach in Folge gewonnen hat. Und ja, Mai, wir hatten über ihn gesprochen, Gernot. Du hattest das explizit erwähnt, aber das ist so gut und so dominant funktioniert, haben wir, glaube ich, alle nicht mitgerechnet. Wahnsinniger Vorsprung im Gesamtweltcup und eine krasse Entwicklung, deswegen ja, kann es da im Endeffekt, wenn man über die Überraschung des Jahres spricht, muss man diesen Namen nennen. Also Riesenrespekt, Halvor Egner-Granerød hat uns großen Spaß gemacht und deswegen gibt es da, auch wenn es langweilig ist, Louis, aber ich stimme dir zu, gibt es auch von mir den Titel. Gernot, hast du eine Überraschung für uns?
Es wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein bei Granerød. Bei ihm war es ja so, er war in der einen Saison, ich glaube 18-19 richtig stark, dann 19-20 komplett weg vom Fenster. Jetzt diese überragende Saison, also eigentlich müsste er nächste Saison wieder schwächeln. Also schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Aber ich glaube, wir haben dazu auch sogar eine Hörerfrage bekommen. Schauen wir mal, was wir da am Ende noch besprechen. Meine Überraschung der Saison, dass ich mich ein bisschen abhebe von euch beiden. Granerød hat es natürlich ja verdient, aber wir wollen ja auch hier ein bisschen Abwechslung reinbringen. Ich denke ganz gern zurück an den Normalschanzen-WM-Titel von Piotr Siwa in Oberstdorf. Ihr habt es so schön betitelt, die Unvollendete bei Marita Kramer. Für mich ist er seit diesem WM-Titel der Vollendete, weil er einfach seine so solide Karriere gekrönt hat mit dem WM-Titel. er ist ja bei uns im Podcast auch sehr hoch im Kurs, weil er ein sehr sympathischer Typ ist, der grundsätzlich immer ein Lächeln im Gesicht hat. Auch wenn er mal nur 105 Meter springt, würde er trotzdem keine negativen Vibes verbreiten, wie man so schön sagt in der neuen Jugendsprache. Ja, für mich ist er die Überraschung der Saison, weil er seine Karriere gekrönt hat in Oberstdorf. Und ja, er hat 2 Weltcupsiege und war ein bisschen im Schatten von Kamil Stoch und David Kubacki in den letzten 2-3 Jahren. Deswegen hat er das sowas von verdient, dass er da endlich mal im Rampenlicht stand.
Und ich finde, er hat tatsächlich auch in relativ hohem Alter echt nochmal einen richtigen Step nach vorne gemacht, auch was das Thema Konstanz angeht. Du musstest ihn schon immer irgendwie auf dem Zettel haben. Denkt auch an die Teamspringen zum Beispiel zurück. Da war er oft die Konstante. Also da ist ein Kubacki mal ausgefallen, ein Stoch. Da hat man sich immer drauf verlassen. Er war immer da.
Ja, und wenn mich nicht alles täuscht, ist er sogar der älteste Normalschanzen-Weltmeister überhaupt. Korrigiert mich, wenn das nicht stimmt, aber er ist zumindest unter den Top 3. Und man sieht ja auch im Gesamtweltcup mit seinem 7. Platz, dass er einfach so ein konstanter Springer ist. Ich finde auch Shivas Flugsystem sehr beeindruckend. Das imponiert mir sehr, weil ich bei ihm immer das Gefühl habe, dass egal, ob er zu spät ist, ob er zu früh ist, ob ihn eine Böe erwischt, ob der Ski aufkantet, er kommt trotzdem immer oder meistens auf eine gute Weite, weil das so stabil ist bei ihm.
Absolut. Und den schönsten Jubelschrei da ja, unten im Auslauf.
Absolut. Und er ist begnadeter Gitarrenspieler. Das soll an der Stelle auch noch erwähnt werden.
Unbedingt. So, dann ja auch in diesem Fall, wo eine Überraschung, wo ein positiver Aspekt der Saison ist, gibt es dann auch negative Aspekte. Und Gernot, du darfst weitermachen. Die Enttäuschung des Jahres.
Wow. From Hero to Zero. In 3 Sekunden. Ja, ich mache es kurz und bündig, weil es mir als Österreicher auch ein Stück weit wehtut, dass ich das sagen muss. Aber meine Enttäuschung der Saison ist Gregor Schlierenzauer. Vor allem aus dem Grund, weil ein 24. Platz in Engelberg sein bestes Weltcup-Resultat ist in diesem Winter. Das ist für ihn zu wenig, das ist nicht sein Anspruch und das ist auch vor allem nicht das, was er sich vor der Saison als Ziel einfach gesetzt hat. Wenn man sich mal seine Saison anschaut, es hat natürlich mit dem 44. Platz in Wiswa katastrophal begonnen. Dann kam dieses Corona-Thema beim ÖSV, wo wir auch ausführlich drüber gesprochen haben. Dann ist er bei der Vierschanzentournee nicht nominiert worden, durfte dann erst über die nationale Gruppe in Innsbruck einsteigen. Und dann, was halt wirklich das Fass zum Überlaufen gebracht hat, war diese Aktion von ihm in Bischofshofen, als er den ersten Durchgang verhaut hat und dann die Materialkontrolle geschwänzt hat. Wir wissen alle, Skispringen, das ist eine kleine Familie und da begegnet sich jeder mit einem gewissen Respekt. Und diesen Respekt hat er an dem Tag ganz einfach vermissen lassen. Und das war auch irgendwie so ein bisschen der Anfang vom Ende in der Saison. Er hat dann nur mehr in Zakopane einmal starten dürfen im Weltcup. Und ja, es war einfach zu wenig. Er weiß das selbst auch. Es ist nicht sein Anspruch. Und ja, er hat sich quasi als Kirsche auf der Torte noch im Brotterode beim COC auch noch am Knie verletzt. Also da muss man echt sagen, schwache Saison für mich, die Enttäuschung. Und ich will jetzt kein Karriereende heraufbeschwören, aber Fakt ist natürlich, für ihn wird es sehr schwer sein, nochmal in diesen österreichischen Kader reinzukommen.
Absolut. Also der Durchhaltewille ist ja schon irgendwie auch bemerkenswert, weil die Rückschläge und immer kleine Hoffnungsschimmer und klar liegt der Fokus natürlich auf ihm, ist logisch. Dass er nicht aufsteckt, wer weiß, vielleicht wird sich's irgendwann bezahlbar machen. Und nicht falsch verstehen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir über Enttäuschungen sprechen, das soll überhaupt nichts Persönliches sein. Ja, es geht hier dann um sportliche Einschätzungen, auch Erwartungshaltungen, die man hat. Und ja, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Luis, ich glaube, in diesem ganzen Oberbegriff, dass wir hier niemanden persönlich was Schlechtes wollen oder so, fällt auch deine Wahl. Du hast es uns vorher schon mitgeteilt. Und da können wir tatsächlich auch von einer Enttäuschung sprechen. Er selbst wird, glaube ich, auch nicht zufrieden sein mit dem, was in diesem Winter passiert ist.
Ja, ich würde, bevor ich damit loslege, noch mal kurz darauf eingehen, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, wir sind, oder wer uns schon länger zuhört, weiß, dass wir es erstmal mit jedem gut meinen und auch hier jeden mit Respekt behandeln. Und gerade der Gregor hat sich ja sehr verdient um den Sport gemacht. Und kleine persönliche Bemerkung noch, ich durfte im April 2018 mal einen Tag lang mit ihm in Seefeld verbringen. Er hat da so einen Skisprungtag veranstaltet, war echt cool, war auch schön, mal ihn von der anderen Seite kennenzulernen. Und ja, deswegen auch, wie gesagt, von mir natürlich war das leistungsmäßig nicht gut, was er abgeliefert hat, aber wir drücken ihm natürlich alle Daumen, dass er es nochmal zurückschafft. Und damit spanne ich jetzt den Bogen zu meiner Enttäuschung, denn auch da geht es um einen großen Namen, um jemanden, der schon viel gewonnen hat in seiner Karriere und ja, der leider den Erwartungen nicht gerecht werden konnte. In dem Zuge erinnere ich mich gerne an unsere Saisonvorschau zurück, weil wir da drüber gesprochen haben, wie schwierig das denn war, seinerzeit ins deutsche Weltcup-Team zu kommen. Jetzt im Nachhinein klingt das ein bisschen komisch, wenn man sich anschaut, was die zweite Reihe sonst so abgeliefert hat. Und genau um so einen Mann geht's bei mir, nämlich um Andreas Wellinger. Natürlich auch bei ihm muss man diese Verletzungshistorie irgendwo im Hinterkopf haben. Ist sicherlich nicht einfach, zurückzukommen. Man wusste auch, er wird ein bisschen Zeit benötigen, aber die Leistungen waren nicht gut. Er hat keine Weltcup-Punkte geholt, was man von einem Springer seiner Klasse auch mit der Vorerfahrung erwarten muss, was der Anspruch ist im Deutschen Skiverband. Und wie die Saison dann hinten raus zu Ende gegangen ist, er war dann noch im COC in Innsbruck, hat es dort nicht in die Punkte geschafft und beim FIS Cup in Szczyrk ein paar Tage später nur einmal mit Rang 28, was sein bestes Saisonergebnis ist. Und dann war die Saison für ihn auch schon am 20. Januar vorbei, was Wettkämpfe angeht. Das, ja, es tut mir wirklich leid, aber für mich ist das definitiv unter der Kategorie Enttäuschung zu verbuchen.
Ich denke, er wird auch nicht zufrieden sein mit seiner Saison.
Kann er ja also nicht,
ja. Ich hatte mit ihm noch gesprochen, das war im Sommer, als er auch seinen ersten Sprung wieder gemacht hat. Und ja, ihr kennt ja Wellinger, immer positiv und war total happy und zuversichtlich damals, dass es hinhaut. Er hat es dann ganz am Anfang auch in der internen Qualifikation über die deutsche Meisterschaft ja auch gerade so auf der letzten Rille gefühlt hat das ins Team geschafft. Und ja, es hat dann von Anfang an so eine negative Dynamik angenommen, aus der er nicht rausgekommen ist. Aber er kommt, wie gesagt, erstmal die Knieverletzung, dann da die Schulterverletzung, die er sich in Australien während Corona hatte, seine Schwester. Also es waren auch Geschichten dabei, die kannst du eigentlich so nicht erfinden. Er hat mir damals echt alles erzählt, wie das abgelaufen ist. Irre, aber witzig. Und ja, wir warten ab. Andy Wellinger ist echt noch extrem jung und da muss der Reset-Button einfach gedrückt werden. Wie der gedrückt wird, wie schnell es geht, werden wir sehen. Aber ich glaube, die Geschichte Andy Wellinger ist noch nicht zu Ende. Sind auch andere Voraussetzungen, ein bisschen wie Gregor Schlierenzauer, der diesen Weg zurück ja seit Jahren irgendwie verfolgt und ihn sucht. Und ich glaube, je länger es dauert, umso schwieriger wird es. Und deswegen wünschen wir ihm alles Gute und drücken die Daumen. So, ich komme zu meiner Enttäuschung und da fasse ich ein Team zusammen, von dem ich extrem viel erwartet habe, das punktuell auch sehr gute Leistungen gezeigt hat. Ich will zwei Namen auch tatsächlich rausnehmen aus dieser Kategorie Enttäuschung des Jahres, aber die slowenischen Herren in Summe auch mit all dem, was dann rund um die Weltmeisterschaft im Skifliegen in Planica passiert ist. Hey, für ein Land wie Slowenien ist eine Skiflug-WM zu Hause ein Riesending. Und dass man da anfängt, sich innerlich zu zerfleischen und nichts auf die Kette bekommt und im Endeffekt der ganzen Saison über den Erwartungen nicht gerecht werden kann. Ante Lanišek, Bor Pavlovčić, gerade hinten raus, will ich da so ein bisschen rausnehmen. Aber die ganze Performance der slowenischen Herren hat mir nicht gefallen, sowohl sportlich als auch das, was abseits der Schanzen passiert ist. Deswegen meine Enttäuschung, dass es da entgegen der des Potenzials, das vorherrscht, und auch der Erwartungen, dass es da eher ein Schrittchen zurückgegangen ist als nach vorne. Also hat mich enttäuscht. Und ich sehe Kopfnicken auf beiden Bildschirmen, die ich vor mir habe. Gerne, ja.
Ja, vielleicht nur ganz kurz daran angeknüpft. Beim Saisonrückblick ist ja auch kurz Zeit, dass wir mal ein bisschen reflektieren, was wir so berichtet haben. Und ich kann mich genau erinnern, wie ausführlich wir dieses Thema mit Gorazd Pertonschel war's, der Cheftrainer war noch zu Beginn der Skiflug-WM in Planitz, als wir dieses Thema da rauf und runter besprochen haben und uns einfach gedacht haben, hey, Skiflug, Nation, Slowenien veranstaltet eine Heim-WM und dann gibt's da mehr oder weniger einen Springer, der über Social Media sowas von Kritik übt am aktuellen Cheftrainer, so ein Kindergarten. Also allein deswegen, selbst wenn es noch mehr positive Beispiele gegeben hätte, wie Pavlovcic und Lanišek, haben sie das verdient, diesen Award. Deswegen, kann ich das zu 100% verstehen.
Ja, voll. Und du hast natürlich dann auch die drei Preots-Brüder, ja. Ja, die tauchen halt immer mal wieder auf und werden dann am Ende Zehnter. Und Timi Seitsch ist gefühlt Lichtjahre zurückgefallen. Also wenn wir über Enttäuschung des Jahres sprechen, hätte man ihn zum Beispiel auch mitnehmen können. Weil da ging es ja nur noch zurück. Und auch ein Lanišek hat sich dann so ein bisschen herauskristallisiert. Pavlovcic hat eine Anlaufzeit gebraucht. Aber ja, es ist eine Skisprungnation. Es sind Weltmeisterschaften in Planica 2023. Es ist jetzt Olympia nächste Saison und da ist Druck auf dem Kessel. Also, ja.
Naja, zumindest wissen wir jetzt erstmal, wie es bei denen weitergeht. Denn Robert Rigotta hat ja jetzt seinen Vertrag bis 2023 unterschrieben. Er war ja bis Saisonende noch interimsweise da. Und also so daneben diese Aktion von Timi Seitz bei der Skiflug-WM war, ein Fünkchen Wahrheit schien ja doch dran gewesen zu sein. Weil, das muss man ja auch konstatieren, es ging zumindest leicht bergauf. Zumindest was das Bild der Leistungen angeht. Aber ja, grundsätzlich, ich verstehe die Nominierung absolut. Die können damit nicht zufrieden sein. Und ja, jetzt muss man mal schauen, wie sich das Team dann formiert und schlägt, wenn sie jetzt mal eine Vorbereitung mit Rögotter anpackt. Ich glaube, dass der zumindest so was die Mentalität, was das Mindset angeht, schon ein anderer Typ ist als Pertonschel. Allein, weil er auch selber mal zumindest in der erweiterten Weltspitze mitgesprungen ist und noch sehr, sehr junger Trainer ist. Und wir sehen das ja auch, dass der Trend schon dahin geht, dass man nicht mehr die ganz alten Hasen da oben auf dem Turm stehen hat. Von daher bin ich mal gespannt, wie sich es dann entwickelt. Aber natürlich, wenn wir da noch ein letztes Mal den Vergleich zu den Damen ziehen wollen, also gegen die sahen sie aber wirklich schlecht aus im Saisonverlauf.
Ich glaube auch, dass mit den Slowenen auf jeden Fall zu rechnen ist im nächsten Winter. Das schaut auf jeden Fall so aus, als wäre die Entwicklung positiv. Aber ich würde noch mal ganz gern kurz einen Vergleich ziehen, um ja nochmal zu unterstreichen, was da eigentlich passiert ist. Also stellt euch mal vor, im Fußball, es startet die Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland und einen Tag vor dem ersten Spiel sagen plötzlich die Spieler, sie wollen nicht mehr mit Joachim Löw zusammenarbeiten. Beispiel, ja. So in der Art ist es ja auch beim slowenischen Team passiert und das ist meiner Meinung nach von den Springern eine Sauerei. Und ich gehe jetzt auch so weit, dass ich sage, das war ja nicht nur Timi Seitz. Timi Seitz war der das ausgeführt hat. Aber wenn man sich die Leistungen danach anschaut und sich viele verbessert haben, dann ist auf jeden Fall davon auszugehen, dass er nicht der alleinige Drahtzieher dieser Aktion war. Also ja, finde ich schon hart, wenn es da wirklich große Probleme gab. Warum musste man bis zum Start der Weltmeisterschaft warten, um so eine Aktion zu bringen? Da rede ich doch vor Saisonstart drüber.
Gernot, das wissen wir alle nicht, ob da nicht mal geredet worden ist. Und es wäre nicht das erste Mal in der slowenischen Skisprunggeschichte, dass Athleten auf Missstände aufmerksam machen und da von Verbandsseite nicht reagiert wird. Also deswegen wäre ich mit der Urteilung ein bisschen vorsichtig, um ehrlich zu sein.
Du meinst, es könnte auch so gewesen sein, als wäre, hätte man extra auf dieses Ereignis gewartet, um quasi diese Aufmerksamkeit zu bekommen.
Halte ich für
was es für Missstände gibt. Ja, halt, wie gesagt, ich will mich da jetzt auch nicht festlegen. Sagen wir einfach, dass wir einen Haken dran machen, dass es eine sehr seltsame Aktion war, die nicht gut war fürs Skispringen. Fertig.
Ha, und Gernot, ein Punkt noch. Der Trainer 2006 bei der WM war der Jürgen, nicht der Joachim.
Ja, ja, stimmt. Kein Mehrwert mehr.
Unser Sommermärchen kommt von Jürgen Klinsmann.
Euer
Jürgen.
Ja.
So, mit der schlechtesten Jürgen Klinsmann-Parodie der Podcast-Geschichte machen wir jetzt eine kurze Pause. Dann sprechen wir über den Flug des Jahres und den Adler des Jahres, haben Hörerfragen und lösen das Tippspiel auf. Da bin ich schon gespannt, weil wir kennen das Ergebnis noch nicht. Also zumindest Gernot und ich nicht. Bis gleich.
Und Jürgen Klinsmann hat keinen Mehrwert mehr. Merkt euch das.
Aho he. Weiter geht's bei den Flugshow-Oscars. Wir blicken zurück auf die Saison 2020-21 im Skispringen und haben noch zwei spannende Kategorien zu vergeben und beginnen mit dem Flug oder dem Sprung des Jahres. Und diesmal darf ich den Anfang machen und nehme Kamil Stoch. Und zwar in Bischofshofen. Es geht um die Vierschanzentournee. Kamil Stoch zerlegt die Konkurrenz, gewinnt mit 20 Punkten Vorsprung und untermauert, dass er echt der würdige und absolut verdiente Sieger der Tournee geworden ist. Das war eine sehr enge, ausgeglichene Geschichte. In Innsbruck ist das Ding dann wirklich umgeschlagen. Auch da hat Kamil Stoch schon gewonnen. Und mit welcher Ruhe, Souveränität und sportlicher Klasse er die Vierschanzentournee gewonnen hat. Wow, absoluten Respekt. Und wir haben vorher schon so ein bisschen gesprochen, haben gesagt, hey, wenn wir von Engelberg, also die letzte Saison, die letzte Station vor der Tournee, bis Titisee Neustadt, die erste Station nach der Tournee gehen, hat Kamil Stoch alles zerlegt. Aber davor war relativ wenig und danach war auch relativ wenig. Aber ihr wisst es auch, Leute, was bleibt am Ende des Tages stehen in den Geschichtsbüchern? Und das ist halt dieser Vierschanzentournee-Sieg. Und der war sowas von überlegen und überzeugend und mit einer Souveränität, boah, die mir allergrößten Respekt abnötigt. Er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, der gute Kamil, und hat da echt alles gezeigt, was er auf der Pfanne hat. Und der Goldene Adler steht bei ihm, und wie er das in Bischofshofen zementiert hat, ja, großen Respekt. Deswegen, ich nehme wieder nicht einen gezielten Sprung raus. Ich fasse es dann so ein bisschen zusammen, auch mit dem ganzen, denkt an das ganze Corona-Chaos, das um die polnischen Skispringer hat man jetzt auch schon wieder so ein bisschen vergessen vielleicht. Die wären eigentlich nicht dabei gewesen, ja. Wenn man da von Verbandsseite aus nicht massiven Druck ausgeübt hätte und dieses ganze Testprozedere in Oberstdorf, das damals, da hatten wir große Sorgen, dass die WM ein Chaos werden könnte. Ja, ja, und dann hat man sie doch zugelassen. Es war ein Hin und Her. Ich glaube, das war der längste Abend, die längste Nacht, der früheste Morgen in der ganzen Wintersportsaison für mich. Dieses ganze Chaos, was da rund um die Tests vor dem ersten Springen in Oberstdorf passiert ist. Und dann nach all dem Trubel so hinzugehen und das Ding so cool runterzubringen, auch wenn er, glaube ich, mit der gesamten Saison nicht zufrieden sein wird, nicht zufrieden sein kann, kriegt er noch diesen Preis on top, weil es echt krass war, was er bei der Tournee abgeliefert hat. Kam jetzt doch für mich Flug-Performance des Jahres. Gernot, was hast du denn noch im Hinterstüberl, was dir da einfällt?
Ich fand es übrigens auch okay, dass die Polen dann starten durften, aber wichtig war mir vor allem, dass Philipp Aschenwald die Kohle hat behalten dürfen für seinen Quali-Sieg in Oberstdorf.
Du meinst, dass ihm die nicht weggeschnappt wurde, ja?
Dass ihm die nicht weggeschnappt wurde, ja. Clemens Muranka war es, ne? Der war falsch positiv.
Richtig, ja.
Ja, genau. Flug der Saison, jetzt muss ich schon wieder nach Planitzer, jetzt waren wir erst in Slowenien, aber gehen wir nochmal hin. Einer, der wenigen Lichtblicke der österreichischen Saison in diesem Weltcup-Winter war der Auftritt von Michi Heiböck bei der Skiflug-Weltmeisterschaft. Man muss sich da ein bisschen zurückerinnern. Es gab ja die Corona-Fälle nach dem Auftaktwochenende in Wisła. Da hat es ja wirklich positive Testergebnisse gehagelt im österreichischen Team. Und Michi Heiböck ist dann quasi aus der Quarantäne auf die Schanze aller Schanzen und ist dann insgesamt zwar nur Vierter geworden, weil ihm Markus Eisenbichler knapp 15 Punkte den dritten Platz weggeschnappt hat. Aber sein erster Durchgang von Michi Heiböck, der bleibt mir besonders in Erinnerung. Und zwar waren das 245,5 Meter, das nach der Corona-Pause, ich habe mir sogar das Datum aufgeschrieben, es war der 11. Dezember, bleibt mir nachhaltig sehr positiv in Erinnerung. Was Michi Heiböck da geleistet hat bei der Skiflug-WM in Planitza, war echt großartig, großer Sport. Ich finde, auch als Vierter, er hätte sich eine Medaille verdient gehabt. Jetzt Spaß beiseite, Markus Eisenbichler hat sich die Bronzemedaille sowas von verdient gehabt. Also da war zu viel Abstand. Aber trotzdem war das mein persönlicher Flug der Saison. 245,5 Metern, Michi Heiböck, Skiflug-WM Planitza.
Ja, Gernot, dann nutzen wir vielleicht die Gelegenheit, um so ein bisschen auch zurückzublicken. Wir müssen es jetzt nicht aufdröseln in alle Einzelheiten, haben während der Saison viel drüber gesprochen. Ja, man kann natürlich so kleine Rosinen rauspicken aus österreichischer Sicht. Auch der WM-Titel von Stefan Kraft dann auf der Großschanze in Oberstdorf oder wie die Saison angefangen hat. Wir haben gute Team-Performances auch gesehen, auch bei der WM zum Beispiel. Aber insgesamt jetzt auch so Namen wie Heiböck und Aschenwald stehen für mich so ein bisschen stellvertretend auch dafür, dass ich mir eigentlich echt mehr erhofft hätte von den Österreichern. Wir wissen, Stefan Kraft, die Rückenprobleme, Corona, all das, was dann rund um Corona auch passiert ist. Aber wirklich warm geworden bin ich nicht mit der Saison der österreichischen Herren.
Ja, also drei Statistiken zur österreichischen Saison. Statistik 1, kein Weltcupsieg. Statistik 2, kein einziger in den Top 10 im Gesamtweltcup. Statistik 3, gerade mal 3 Podestplätze im gesamten Winter. Und das ist für eine Top-Nation wie Österreich im Skispringen auf jeden Fall zu wenig. Und deswegen kann man mit der Saison auch nicht zufrieden sein. Ich kann mich erinnern, wir hatten ja das Interview mit Martin Koch vor der nordischen Ski-WM. An alle Hörerinnen und Hörer, hört es da echt auch gerne nochmal rein. Da reden wir vor allem über den Aspekt, wie groß ist der Unterschied zwischen Quali-Sprung und Wettkampfsprung. Und ich glaube, das war mit das größte Problem bei den österreichischen Springern, dieser Glaube, dass man es im Wettkampf auch genauso runterbringen kann wie in der Quali. Weil in der Quali war ein Kraft, wenn seinen Rücken gehalten hat, ein Huber, auch ein Aschenwald teilweise oft vorne mit dabei. Aber im Wettkampf waren wir dann meistens zwischen 10 und 20. Das war so das ÖSV-Metier im Klassement. Plätze 10 bis 20. Und natürlich war die Weltmeisterschaft in Oberstdorf erfolgreich und die macht auch vieles wett. Aber sie ist nur eine Momentaufnahme. Und die gesamte Weltcup-Saison spiegelt halt doch einen Prozess wider. Und sehr, sehr schwierige Saison mit zwei Corona-Wellen, kann man fast schon sagen, im ÖSV-Team. Und ja, kein einziger Weltcup-Sieg, eine der schwächsten Saisons in den letzten Jahrzehnten. Da kann man nicht zufrieden sein. Aber, und das will ich auch noch an der Stelle erwähnen, Andi Wiedhölzl, finde ich, hat seine Sache trotzdem sehr gut gemacht, weil er trotz aller Widrigkeiten immer die Ruhe bewahrt hat, sich immer vor seine Jungs gestellt hat, sich zu jedem Interview hingestellt hat und versucht hat, wirklich sachlich und nüchtern zu analysieren. Das hat mir persönlich sehr gut gefallen. Und ich würde sagen, geben wir ihnen jetzt ein paar Monate Pause, hoffen wir, dass wir die Pandemie dann besiegt haben und dann rechnen wir in einem Jahr nochmal ab.
Wir dürfen gespannt sein. Potenzial ist sicher da und dann sehen wir, was daraus wird.
Ja, den Punkt mit Wiethölzl hätte ich jetzt auch noch genannt, auf jeden Fall. Das hat mir auch sehr gut gefallen, dass er wirklich immer versucht hat, die Ruhe zu bewahren und das auch auszustrahlen. Und mein, es nutzt ja auch nichts, wenn man sich nach außen hin irgendwie verrückt macht. Auf der anderen Seite bereitet mir das, was du angesprochen hast, gerne dann schon wieder ein bisschen Sorgen, weil jetzt versetzen wir uns tatsächlich mal in die Situation, dass diese Pandemie irgendwann mal, ja, sagen wir mal, zumindest in den Griff bekommen wurde, dass irgendwann dann auch wieder Zuschauer oder gar Zuschauermassen an den Schanzen sind. Der Druck für die ÖSV Adler wird ja nicht kleiner. Und wenn sie es im leeren Stadion schon nicht schaffen, den Druck von einem Wettkampfsprung auszuhalten oder damit klarzukommen, das wird ja dann in einem Hexenkessel am Innsbrucker Bergisel oder an der Paul-Orsner-Leitner-Schanze ja nicht besser oder bei der Skiflug-WM in Bad Mitterndorf in ein paar Jahren. Also das noch als kleine Anmerkung von mir dazu.
Deswegen wird der Gernot für jedes Skispringen eine extra Einladung bekommen, weil er pennt ja dann. Ja. Selbst wenn die Österreicher gewinnen. So. Deswegen, Gernot, verzeih mir, dass ich den einbauen musste, aber.
Augen zu, dann klappt's. Sozusagen.
Ganz genau. Das ist das Motto. So, Luis, du darfst.
Gedrückt, ja.
du darfst uns auch noch den Flugsprung-Performance des Jahres jetzt präsentieren.
Ja, ich habe das Ganze wieder sehr wörtlich genommen, das ja so meine Art ist ab und zu mal. Nee, Spaß beiseite. Wir haben die Slowenen vorhin sehr ausführlich behandelt, kritisiert, auch zu Recht, dazu stehen wir natürlich auch. Aber für mich der Flug der Saison im wahrsten Sinne des Wortes waren diese 249,5 Meter von Bor Pavlovcic beim Saisonfinale in Planica. Allein schon eine coole Geschichte, weil der Mann nämlich aus dem Planica-Tal kommt, also quasi daheim, ist er dann, hat er den weitesten Flug der Saison absolviert. Und ganz witzige Geschichte, ich habe mit einem Freund aus den USA, der auch leidenschaftlicher Skisprung-Fan ist, immer so ein kleines Tippspiel, wenn es ums Skifliegen geht. Und er hatte gesagt, der weiteste Flug der Saison geht auf 249 Meter. Also schon richtig gut geschätzt. Ich hätte mich das nicht getraut. Aber ja, es ist einfach immer was Spektakuläres, wenn jemand so weit die Schanze hinuntersegelt, vor allem an diesem Wochenende, wo es ja auch mit einigen Widrigkeiten behaftet war. Von daher für mich ein super Saisonabschluss.
Absolut. Können wir nur zustimmen. Luis, du darfst gleich weitermachen. Jetzt küren wir den Adler des Jahres und du bist dran.
Ja, ich meine, wir hatten es in den letzten beiden Folgen oder in den letzten drei oder vier oder ich weiß gar nicht, wie oft, sehr oft jedenfalls, eine ziemlich gute Quote. Und da uns jetzt oder mir zumindest allmählich die Worte fehlen, kommt diese Gelegenheit jetzt sehr passend, dass wir den Adler der Saison vergeben. Ich vergebe meinen Adler der Saison an Karl Geiger, denn was er abgerissen hat, er war bei allen Saisonhöhepunkten voll am Start, Skiflug-Weltmeister ist er geworden, bei der Vierschanzentournee extrem guter Zweiter, vielleicht einer der besten Zweiten in der Geschichte, wie auch immer, zumindest moralisch gesehen. Und dann natürlich zum krönenden Abschluss noch das Wochenende in Planica, was irgendwie ja sich jetzt so zu seiner Schanze entwickelt hat. Plus natürlich noch die nordische Ski-WM. Also ihr merkt, die Liste ist lang. Und endlich sind wir diesen Mythos vom Kleinschanzen-Karl jetzt auch los. Es wurde Zeit. Von daher Gratulation an ihn.
Und da ich ihn auch nominiert habe, Vierschanzentournee, auch der zweite Platz. Sieg in Oberstdorf. Also, er kommt aus der Quarantäne, ist Vater geworden, muss in Quarantäne gehen, hatte vorher Nischni Tagil ausgelassen, weil er dachte, oh, da kommt die Tochter zur Welt, geht dann nach Planica, wird Weltmeister, kommt zurück, Tochter kommt auf die Welt, Karl Geiger muss in Quarantäne. Unklar, ob er überhaupt starten kann. Kommt hin, gewinnt als erster Oberstdorfer, glaube ich, seit 50 oder 60 Jahren das Springen zu Hause, wird am
60,
Ende, ja, wird am Ende Zweiter der Vierschanzentournee, auch seine beste Platzierung überhaupt bei einer Tournee. Und das, was danach gekommen ist, wissen wir, Sportler des Monats März in Deutschland, das musst du als Skispringer erstmal schaffen. Und ja, wir haben ihn hier gehuldigt und gewürdigt und ich nehme ihn auch. Und deswegen Luis und Tobias sagen Karl Geiger. Gernot, du hast aber jemand anderen, obwohl wir wissen, dass du eigentlich Karl Geiger auch wahrscheinlich genommen hättest und großer Fan bist, aber du hast ein bisschen Abwechslung für uns und hast einen Adler des Jahres. Ich fand es überraschend, gerne. Du hast es mir schon gesagt.
Ja, ich habe oft genug schon geschwärmt von Karl Geiger, deswegen lassen wir das jetzt erstmal weg. Ich habe mich für einen Elch entschieden. Aber wer jetzt glaubt, ich habe mich für Halvor-Ignar Granerüth entschieden, der hat sich getäuscht. Mein Adler der Saison ist Robert Johansson. Er hat in Oberstdorf auf der Großschanze die Silbermedaille geholt, ist sozusagen für seinen Kollegen Halvor-Ignar Granerüth, der nicht teilnehmen konnte, in die Bresche gesprungen und hat für die norwegische Medaille gesorgt. Aus dem Grund, aber vor allem auch aus dem Grund, weil er sehr konstant war in diesem Winter. Er hat ein bisschen Probleme gehabt zu Beginn der Saison, kann ich mich erinnern, aber ist dann immer konstanter geworden. Und soweit ich mich jetzt nicht, wenn ich mich nicht verzählt habe, war er insgesamt 15 Mal in den Top 10. Fünfmal war er auf dem Podest und davon hat er einmal gewonnen in Lahti. Ja, für mich ist er der Adler der Saison, weil er eindrucksvoll bewiesen hat, dass er kein Aufwindspringer ist, sondern auch bei Rückenwind performen kann, dass auf ihn Verlass ist. Und deswegen ist er für mich mein Adler der Saison, Robert Johansson.
Wunderbar. Vielen Dank. Und dann würde ich sagen, wir gehen zu den Hörerfragen. Thunder and Lightning 2016, was sind eure Top 3, Flop 3 der Saison? Ich denke, wir haben in allen Kategorien Tops und Flops ganz gut abgearbeitet und sind uns da weitestgehend einig. Dann hat uns Emma Ajax gefragt, was war die größte Überraschung im deutschen Team? Ich sage Pius Paschke. Pius Paschke hat einen großen Schritt nach vorne gemacht, ein Springer, den wir, ich hatte es glaube ich in der Folge mal gesagt, den kannte man jahrelang eigentlich nur aus der nationalen Gruppe bei der Vier-Schanzentournee. Da ist dieser Name aufgeploppt und er war dann punktuell in Weltcups mal dabei. Aber Pius Paschke ist extrem konstant geworden. Er hat immer abgeliefert. Er hat seine Saisonbestleistungen getoppt und getoppt und getoppt. Pius Paschke ist Weltmeister im Team der Herren, hat da einen riesigen Anteil geleistet, dass man diesen Erfolg geholt hat. Und er hat es wirklich auch in schwierigen Phasen, als Markus Eisenbichler, Karl Geiger Probleme hatten, war er plötzlich bester Deutscher. So, Sakopane und solche Geschichten lassen grüßen. Und dass er in dem Alter nochmal diese Entwicklung und diese Konstanz aufbauen kann, ist für mich im deutschen Team eigentlich die größte Überraschung, weil ich schon auch finde, das, was Karl Geiger und Markus Eisenbichler an der Spitze tun, ist natürlich qualitativ dann in den auch bei den Großevents natürlich besser als das, was Pius Paschke macht. Aber wir wissen, was Eisenbichler und Geiger zu leisten imstande sind. Und von wo Paschke kommt und von wo Geiger und Eisenbichler kommen, ist dann doch für mich eigentlich die größte Überraschung, dass Paschke diesen nächsten Step auch gemacht hat und ein unverzichtbarer Teil dieser Mannschaft ist. Hätte ich zum Beispiel einem Konstantin Schmid eher zugetraut als einem Pius Paschke.
Ja, kann ich mich nur anschließen. Wirklich sehr, sehr gute Wahl. Ich würde noch mal einen anderen Namen in die Runde werfen, nämlich Martin Hamann. Denn der war in unserer Saisonvorschau auch ein relativ großes Thema, weil wir da gesagt haben, der ist im Sommer über so super unterwegs gewesen, hat den Quotenplatz für Deutschland geholt, den siebten seiner Zeit noch. Die Älteren werden sich noch dran erinnern. Und dann war aber gerade für mich die Frage, er war schon mal in dieser Situation und hat es dann nicht geschafft. Schafft er es jetzt dieses Mal? Und er hat es geschafft. Er ist viertbester Deutscher im Gesamtweltcup geworden mit Rang 24. Und ja, also auch wie bei Paschke, da muss man auch immer sehen, ja, von wo kommt er denn? Auch der war so ein Weltenbummler, ja, zwischen Weltcup und Kontinentalcup, so ein Fahrstuhlspringer, wenn man die Analogie mal bemühen möchte. Und er hat es jetzt in dieser Saison tatsächlich bestätigt, ja, er kann mit der Weltspitze mithalten und das auch über den gesamten Winter hinweg. Und von daher würde ich den auch nochmal in den Ring werfen.
Und er ist vom besten Verein der Welt, nämlich vom SG Nickelhütte Aue. Allein von deswegen.
Der SG Nickelhütte Aue.
Und zu Martin Hamann vielleicht noch eine kurze Ergänzung. Wenn wir zurückblicken auf die Skiflug-WM in Planitzer, war ich ein bisschen, habe ich mit ihm mitgefühlt, weil er im Training schon einen guten Eindruck gemacht hat, es dann aber nicht in den Wettkampf, er wurde dann nicht nominiert, war auch klar, weil er war zum ersten Mal bei einer Skiflug-WM, aber ich fand, dass er bei der Skiflug-WM im Training einen guten Eindruck gemacht hat, in fast jeder anderen Nation wäre er wohl aufgestellt worden, mit den Sprüngen, die er gezeigt hat.
Grüße an die Slowenen an der Stelle, ja.
Absolut. Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Finn Wittiber fragt, ist eine lange Frage, ich versuche es mal kurz runterzubrechen. Wie wichtig ist das Momentum der letzten Springen mit Ausblick auf die nächste Saison? Gehen beispielsweise Athleten jetzt wie Kobayashi oder Geiger, bei denen es super gut gelaufen ist jetzt in Planitza, mit dem Gefühl, mit dem Ziel in die nächste Saison, um den Gesamtweltcup mitspringen zu können? Und wie wird zum Beispiel Granerud jetzt die Vorbereitung angehen nach seiner Corona-Erkrankung? Er musste ewig in Oberstdorf dann auch noch bleiben. WM lief nicht so, wie er hofft. Unser User hat das Gefühl, das Selbstverständnis, alles gewinnen zu können, sei ihm abhanden gekommen. Also wie beurteilt ihr denn jetzt genau dieses Momentum, das man aus Planitza da noch mitnehmen kann? Luis, vielleicht machst du mal einen Anfang.
Also ich glaube, dass das schon auch drauf ankommt, auch da wieder, woher man kommt, also wie die Saison so verlaufen ist. Also die Namen, die er zuerst genannt hat, so Geiger und Kobayashi, die wissen schon, dass sie das Potenzial haben, um einen Gesamtweltcup-Sieg mitzuspringen. Dafür hat es jetzt das Wochenende in Planitza nicht so unbedingt gebraucht. Also bei Geiger viel weniger als bei Kobayashi selbstredend noch. Aber letzten Endes, wir reden von einer Vorbereitung, die jetzt extrem lange ist. Auch, also wir wissen ja auch noch gar nicht, wann geht's denn eigentlich weiter. Im Normalfall gibt's ja noch einen Sommer-Grand Prix. Und da würde ich schon sagen, dass das wichtiger ist als der Saisonabschluss jetzt im März, weil ihr braucht ja nur in den Kalender gucken, das ist eine ewig lange Zeit hin, bis der nächste Winter wieder losgeht und dann kannst du dir vom guten Gefühl, was du dir am letzten, in der Saisonschlussphase quasi erarbeitet hast, nichts für kaufen. Und Granerud ist für mich sowieso nochmal ein Sonderfall, also man hat schon gemerkt, dass der nicht bei 100% war, also dass bei dem die Akkus schon ordentlich leer waren, aber der ist so mit sich im Reinen, der hat gesagt so, ja, ich habe den Gesamtweltcup gewonnen, das war mein großes Ziel vor der Saison. Hätte ich mir jetzt die WM als Ziel gesetzt, wäre es eine Vollkatastrophe gewesen. So bin ich absolut gelassen. Das hilft natürlich schon mal. Man kann natürlich jetzt auch nicht von ihm erwarten, dass er nächste Saison auch der große Dominator ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass das sein wird, ist auch nicht allzu groß. Aber ja, also um die Frage abschließend zu beantworten, ist für den Moment nice to have, spielt dann aber im Hinblick auf den nächsten Winter keine große Rolle mehr.
Genau, sehe ich auch so. Deswegen da auch von meiner Seite aus keine Ergänzung. Weiter geht's. Caro Skisprungfan 2005. Was ist eure Meinung zur Saison von Karl Geiger? Perfekt, nahezu perfekt. Caro, wir haben viel drüber gesprochen, nicht nur in dieser Folge, aber das haben wir durchaus beantwortet. Team Germany Support. Was war für euch die größte Überraschung? Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Carla Epps hat das auch gefragt. Positiv, negativ überrascht. Haben wir drüber geredet. BTS, Eckart, Hairo, Dancing Queen. Welcher Wettkampf war für euch am unfairsten? Also ich fand Willingen echt nervig. Ich weiß nicht, ob es man als unfair bezeichnen kann, aber alles, was in Richtung 2 Stunden ging und was so krasse Windverhältnisse hervorgebracht hat, weiß ich nicht. Luis, du schnaufst schon. Hast du irgendwas in Richtung unfair direkt auf dem Zettel?
Also zu dem Wettkampf kann ich jetzt nicht so viel sagen, weil ich da wirklich nur die Schlussphase davon gesehen habe. Das war ja der Tag, an dem wir an dem ich noch in Hinterzarten war, als ich beim Weltcup in Neustadt war. Deswegen ja, ich würde schon sagen, für mich der Samstag in Planitza zum Saisonabschluss. Weil wenn es einen Trainerstreik braucht, dass so ein Wettkampf abgebrochen wird, dann ja, das also ist jetzt vielleicht nicht per se unfair gewesen, so wie man es vielleicht im eigentlichen Sinne versteht. In meiner Definition aber schon, weil das einfach nicht sein kann und einen extrem faden Beigeschmack hinterlassen hat.
Ja, Luis, gebe ich dir zu 100% recht. Ich bin nur der Meinung, es ist schwierig von unfair zu sprechen, weil es ist ja ein Freiluftsport, wo der Wind immer eine Rolle spielt. Und wenn man jetzt sagt, welches Springen war unfair, dann bedeutet das ja gleichzeitig, dass du jemanden vorwirfst, er hätte Fehler gemacht und in dem Fall auch die Jury. Und deswegen finde ich, trifft es auf Planitzer zu, wo Stefan Horngacher gesagt hat, nicht mit uns, ich stelle mich vor meine Springer und bei den Bedingungen geht keiner mehr runter. Aber wenn man sich alle anderen Springen anschaut, klar, der Wind wechselt schnell und es kann immer jeden mal erwischen. Aber ich würde sagen, alle anderen Wettkämpfe in diesem Winter waren im Rahmen des Vertretbaren, würde ich sagen.
Und auch ein Punkt, den wir oft angesprochen hatten, wir haben ja nie irgendein Springen gesehen, wo am Ende das Treppchen aus drei Leuten bestand, die wir sonst das ganze Jahr über nie da oben gesehen haben. Also so einen richtigen Überraschungssieg, ich kann mich nicht erinnern.
Ja. So. Oder so ein WM 2019 Seefeld-Normalschanzen-Wettkampf gab es
genau.
Auch nicht.
Ja. Sehr gut. Ich wollte jetzt noch ergänzen, Antti Aalto hat die Gunst der Stunde nicht nutzen können, um den auch noch unterzubringen in unserem Rückblick.
Genau. Gut, Christoph 2198, größte positiv negative Überraschung, haben wir drüber gesprochen. Jetzt hat der Nils eine Frage uns geschickt, Nils 0810 und der Date 1896. Nils fragt, gibt es Schanzen, die ihr besonders mögt und welche, die ihr gar nicht mögt? Ich glaube, und Date fragt, welche Schanzen würdet ihr gerne mal wieder im Weltcup sehen? Also wir haben ja jetzt eine Pause von einigen Monaten und wir werden natürlich nicht verschwinden und nehmen uns natürlich jetzt mal eine kurze Auszeit. Ich glaube, die ist bitter nötig, die haben wir uns verdient. Und dann werden wir, ja, im Frühjahr, im Sommer werden wir ein paar extra Folgen produzieren und dann können wir sowas gerne mal mit reinnehmen, Burschen. Was meint ihr? Also jetzt direkt in Saisonrückblick. Ich glaube, wir wollen hier jetzt nicht noch eine Stunde extra quatschen und die Gerti, ihr wisst, sie macht schon Druck. Sie will nach draußen. Deswegen würde ich sagen, liebe ihr zwei, coole Fragen, nehmen wir gerne mit und da machen wir uns Gedanken und irgendwann werden wir die auf jeden Fall aufgreifen. So, dann, Dade hat aber noch eine Frage geschickt. Wer ist eure Überraschung außerhalb der 6 großen Nationen? Für mich ist es Arti Aigro. Gernot?
Für mich ist es Gregor de Schwanden aus der Schweiz. Weil ich habe mir auch mal angeschaut, Gregor de Schwanden war 9., wenn ich mich richtig zurückerinnere, in Nischni Tagil. Und ja, er hatte sich mehr oder weniger fast den gesamten Winter über alleine durchkämpfen müssen in den Top 30, weil ja Kilian Payer, schöne Grüße an unseren Sendungsgast, sich eine Kreuzbandverletzung zugezogen hat und hat halt immer die Schweizer Fahne hochgehalten in den Top 30. Und ich glaube, er ist sogar der beste Athlet im Gesamtweltcup nach den Top 6. Also der nicht aus den Top 6 Nationen kommt. Norwegen, Österreich, Deutschland, Slowenien, Polen und Japan. Ich meine, dass ich das so gelesen habe. Also das wäre für mich so der Überraschungsadler des Weltcups, genau.
Luis, hast du noch einen?
Ich wäre von beiden Wahlen Fan, also auch Arti Aigro, coole Sache, dass der beste Finne ein Este ist in dieser Saison. ja, wenn man den Weltcup weiter durchgeht, könnte man auch noch Michael Nazarov nennen. Hat ja auch von uns, der hat doch von uns sogar einen Adler der Woche bekommen, wenn ich mich nicht täusche, gell? Mhm. Also allein deshalb könnte man ihn ja schon nennen. Hat ja auch sein bestes Weltcup-Ergebnis erzielt und schon ein bisschen überraschend, dass der die Nummer 1 in Russland war. Also ich sag mal, bei de Schwanden hatte man immer so das Gefühl, der Bursche reizt sein Potenzial nicht aus. Bei Nazarov, bin ich ehrlich, habe ich das Potenzial, was er uns in dieser Saison offenbart hat, nie so richtig gesehen. Von daher war das auch cool zu sehen.
Mhm. Fand ich auch. Ich hätte ihn jetzt auch genommen, Luis. Den hast du mir schön weggeschnappt auf der Zielgeraden. Wladimir Zukrawski fand ich auch cool. Er hat manchmal auch echt coole Sprünge gezeigt und sich da öfter mal als Bulgare da auch reingesprungen in die zweiten Durchgänge, was ja auch wirklich nicht selbstverständlich ist. Genau, den hatte ich jetzt noch mit dazu. Und Luis, jetzt sind wir alle total gespannt. Unsere Hörerfragen haben wir abgearbeitet. Und du hast dir die Mühe gemacht und von unserer Saisonvorschau tatsächlich nochmal die Tipps rausgeholt. So, ja, jetzt, Junge, hau raus die Dinge. Ich bin wirklich gespannt.
Ja, also ich kann sagen, es hat keiner irgendwem was weggeschnappt. Also ich werfe nochmal die Zitate rein und dann offenbare ich die Tipps. Also es war einmal ein Satz von einem gewissen Gernot Clement. Er sagte, nachdem wir unsere Tipps offenbart hatten und er exakt das Gleiche getippt hat, das zeigt ganz einfach, was für unfassbare Experten ihr seid. Und ein gewisser Tobias Ruf urteilte über meine Tipps. Sehr gute Tipps, Luis. Das spricht für deinen Sachverstand. Ja, jetzt muss ich mir den Sachverstand selber quasi absprechen, weil ich ja das Tippspiel hier auswerte. Aber ich spreche euch den Sachverstand gleich noch mit ab. Deswegen kommt es am Ende auf das Gleiche raus. Wir fangen mit dem Nationencup an. Gernot hatte getippt, Deutschland. Tobi hatte getippt, Deutschland. Luis hatte getippt, Deutschland.
Hat nicht ganz hingehauen. Ne?
Haben uns zwei andere Nationen den Titel weggeschnappt. Ja. Und dann noch Gesamtweltcup, da kann ich es ja kurz machen, weil auch da alles drei identisch war. Da hatten alle drei einen gewissen Kamil S. aus P. oder einen gewissen K. Stoch aus Polen.
Hat Gernot nicht Stefan Kraft gesagt?
Ja, nee. Bin ich jetzt auch gerade verwundert, dass ich auf den König Kamil getippt habe.
Nee, ziemlich sicher.
Bist du ziemlich, also ich meinte, dass
Gernot. Deswegen ja die Äußerung von ihm, dass wir unfassbare Experten sind, weil alles identisch war.
Ach so, Wahnsinn. Gut.
Wir haben bei beiden den Drittplatzierten dann jeweils getippt, wenn mich jetzt nicht alles täuscht.
Genau. Das heißt, dann wird sagen, ich meine, am Ende machen wir so ein kleines Stechen und dadurch, dass David Kubacki Skiflugweltmeister wurde, so wie ich das getippt habe, habe ich das Tippspiel gewonnen, oder?
In deinen Fake News Medien hast du das so gelesen, ja? Okay.
Alles okay. Ja, in denen stand natürlich auch, dass die österreichischen Herren keine Medaille holen.
Und Robert Kubica wurde Formel 1 Weltmeister.
Wunderbar. Gut, Luis, vielen Dank für die Auflösung des Tippspiels. Und dann gibt's jetzt zum Abschluss noch einen letzten Award, den ich vergeben will. Und den darf nur ich vergeben, weil der ist auch zweigeteilt. Der geht an die zwei besten Podcast-Kollegen, die ich mir vorstellen kann. Und für meine Podcaster des Jahres, tief aus dem Herzen, sind Gernot Clement und Luis Holuch. Burschen, ihr wisst es, ich bin ja Frühjahr, Sommer so mit der Idee auf euch zugekommen und hat mir gedacht, hey, mir fehlt ein cooler Skispringen-Podcast und hat mir überlegt, wen könnte ich denn da mitnehmen, wer kennt sich aus, wer ist unterhaltsam, wer ist zuverlässig, hat Bock drauf. Und dann dachte ich, komm, schreib den Gernot an, schreib den Luis an. Habe ich getan und ich habe einige unkluge Entscheidungen getroffen, auch in meinem Berufsleben. Aber die zwei Entscheidungen waren wirklich gut. Burschen, vielen, vielen herzlichen Dank. Wenn ich mir damals mit der ersten Grundidee einen Skispringen-Podcast hätte wünschen können, ja, er wäre so, wie er jetzt ist. Und dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Hat immer Spaß mit euch gemacht. Sehr unterhaltsam. Coole Talkrunde. Unser schöner Stammtisch, wie Luis gesagt hat. Und deswegen danke euch.
Ja, jetzt komme ich natürlich nicht umhin, dir was zu entgegnen und muss jetzt sagen, jetzt hast du mir leider meine Vokabel weggeschnappt, weil ich wäre nochmal drauf zu sprechen gekommen, weil das für mich mittlerweile echt ein cooles Wochenritual geworden ist, dass man sich mit seinen Skisprung-Buddies am Ende der Woche nochmal austauscht, nochmal zusammensetzt, ab und zu auch mal bei einem Kaltgetränk nochmal philosophiert über die schwebenden Männer und Frauen auf den zwei Brettern. Und ja, es war mir ein Fest. Die gesamte Saison über hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Nicht zuletzt dank deiner großartigen Anmoderation. Also da müssten wir eigentlich mal ein Best-of zusammenschneiden, Tobi. Das war wirklich ganz, ganz großes Kino. Ja, Thomas Gottschalk, wenn er dich gehört hätte, wäre er stolz auf dich gewesen. Aber er hat sich jetzt für die DSDS-Jury entschieden. Schande auf sein Haupt. Und ja, meinen österreichischen Spätzl, den habe ich in der einen oder anderen privaten Sprachnachricht schon gewürdigt und möchte das auch hier on air noch tun. Shampoo, wie er letztens gesagt hat. großartig. Ja, das kommt dabei heraus, wenn man sich keinen Podcast auf Wish bestellt, sondern das Original bestellt. Einfach großartig. Deswegen danke an euch Burschen, aber auch natürlich großen Dank an die Hörerinnen und Hörer da draußen. Auch ihr habt das ungeheuer cool gemacht, nicht zuletzt mit euren Fragen. Hat richtig großen Spaß gemacht. Und ja, der Tobi hat schon gesagt, für den Sommer haben wir einige coole Sachen vorbereitet. Und nach einer kurzen Pause starten wir dann wieder mit aufgeladenen Akkus hinein.
So, darf der Österreicher jetzt auch noch was sagen?
The stage is yours. Ich möchte mich auch noch bei allen Hörerinnen und Hörern wirklich bedanken. Natürlich auch beim Basti für die coolen Grafiken. Mm. Das dürfen wir nicht unterschlagen, der uns da mega unterstützt hat, die ganze Saison über. Also Basti, fetten Dank und echt coole Arbeit, die du da machst. Gerne kannst gleich noch den Twitter-Handle, wo wir die Hörerinnen und Hörer Basti erreichen können, auch finden. Machte wirklich genial. Und Gernot, dann kriegst du jetzt das Abschlusswort und das Abschlussmotto für die kurze Pause, die wir jetzt auch einlegen, weil da muss man sich natürlich jetzt auch erstmal orientieren, was man denn in dieser Zwischenzeit alles so machen soll.
Genau, also auf jeden Fall daran noch angeknüpft. Der Basti ist zu finden bei Instagram unter Shutterspeed. Schaut da gerne mal vorbei auf seinem Account, er postet sehr interessante Bilder, ist auch wirklich ein absoluter Fachmann, was Photoshop betrifft, verbringt da echt viel Zeit mit, weil es seine große Leidenschaft ist und ja, schaut da gerne vorbei, es lohnt sich auf jeden Fall. So, und was kann ich jetzt noch Kluges hinzufügen, nachdem es ihr beide mir schon so viel Honig ums Maul geschmiert habt. Ich gehe mal zurück an den Moment, als der Tobi mir geschrieben hat, ob wir nicht einen Skisprung-Podcast machen wollen. Und mir ist dann sofort klar geworden, ich brauche nicht lange überlegen, ich will das machen, weil ich genau weiß, beim Tobi, da hat das Ganze Hand und Fuß. Und da machen wir keine halben Sachen. Und genau deswegen war das von Anfang an eine klare Geschichte. Und als ich dann vom Tobi gehört habe, dass als dritter Kollege das deutschsprachige Skisprung-Lexikon mit dabei ist, Luis Holoch, mit dem ich ja gefühlt meinen Corona-Winter in unserer Spezeltime und so verbracht habe, ja, dann kann ich nur an der Stelle sagen, dass mich sehr stolz macht, mit euch beiden die Saison so hautnah intensiv begleitet zu haben. Und ja, großes Dankeschön an Tobi, der sich wirklich immer auch um die Moderationen gekümmert hat. Ihr wisst ja, Tobi ist ein Pionier auf dem Moderationsgebiet. Luis mit seinem Fachwissen und seiner Hingabe für Skispringen ist ein Wahnsinn auch. Also ja, kann mich nur bedanken. Und einen wichtigen Punkt würde ich gerne noch erwähnen. Und da will ich mich vor allem bei dir bedanken, Luis. Und zwar, dass du mir so krass das Damen-Skispringen näher gebracht hast, weil mich hat's vorher schon interessiert. Aber durch deine Leidenschaft fürs Damen-Skispringen wurde das bei mir noch immer mehr und immer mehr. Und ich glaube, ich kann da nicht nur für mich sprechen, sondern auch für viele Hörerinnen und Hörer, wenn ich sage, das Damen-Skispringen muss immer bekannter werden von Jahr zu Jahr und irgendwann wird es auch hoffentlich bald diese verflixte Damen-Vierschanzentournee geben. Solange wird es auch diesen Podcast geben, bis das endlich stattfindet. Und genau, wir hoffen, dass es bald soweit ist. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, macht es gut. Wir hören uns bald. Fliegt, soweit es geht. Und tschüss.